Ja, ein Betrunkener sucht nach seinem verlorenen Schlüssel unter der Straßenlaterne. Ein Polizist kommt und hilft ihm. Nach einer Zeit ergebnislosen Suchens fragt der Polizist den Betrunkenen, ob der den Schlüssel auch wirklich hier verloren hat. Darauf sagt der Betrunkene, nein, dort drüben, aber dort ist es viel zu dunkel, um zu suchen. Ein eifrig und konzentrierter Suchender sucht, sucht, aber findet das Gesuchte nicht. Der Suchende erregt Mitleid und so bekommt der Suchende Unterstützung. Jetzt suchen zwei und zwei finden gemeinsam das Gesuchte nicht. Gut, dass der Polizist nachfragt, sonst hätten die beiden vielleicht noch heute gesucht. Vielleicht hätten sie noch weitere hilfsbereite Menschen dazugesellt und es wäre eine richtige Bewegung daraus entstanden. Eine Bewegung, die ständig sucht, aber nichts findet. Eine Suche ohne jemals zu finden, eine Suche, die endlos laufen wird. Ich kann die Anstrengungen verdoppeln, ich kann sie verdreifachen, ich werde nicht finden. Es ändert sich nichts, außer dass der Betrunkene vielleicht irgendwann mal nüchtern wird und sich sagt, das hat alles gar keinen Sinn, ich gebe auf. Wenn ich in die falsche Richtung reite, hilft auch Galoppieren nichts, gibt es so einen Spruch. Suchen dort, wo es hell ist, ist angenehmer, so das Motto des Betrunkenen. Unser Predigttext basiert eben auch auf einer Frage, die ebenfalls etwas aufdeckt. Und wir haben es vorhin schon gehört, ich möchte es aber nochmal vorlesen. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste Gebot, das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir finden das in Matthäus 22, 36 bis 40. Auch eine Frage, die etwas aufdeckt. Hier fragt nicht der Polizist, sondern hier fragt der Pharisäer und bringt damit etwas zum Vorschein. Doch bevor Jesus hier etwas aufdeckt, deckt Matthäus die Motivation des Fragestellers auf. Das können wir lesen, Matthäus 22, Vers 34 und 35. Da heißt es, als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Hoffnung für alle, übersetzt es so, als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Schriftgelehrter fragte. Es ist also kein echtes Suchen bei diesem Pharisäer, der zu Jesus kommt. Es ist eher ein Kampf, der eine Fortsetzung findet. In einer Auseinandersetzung hatten die Sadduzäer Jesus eine Fangfrage zur Auferstehung gestellt. Und Jesus hat clever darauf geantwortet. Das Thema ist damit nicht beendet, sondern nun sinnt man auf Revanche. Diese Diskussionen, diese Rechthabereien bringen nichts als Streiterei und Konflikte, eskaliert immer weiter, schon damals. Die Pharisäer versuchen nun die Fortsetzung des Streits mit Jesus in einer weiteren mit einer neuen Fangfrage und versuchen ihm eine Falle zu stellen. Es ist eine absurde Situation. Die Frömmsten wollen dem Sohn Gottes eine Falle stellen und indem sie ihm den Sohn Gottes als nicht gesetzestreu vorführen wollen. Vordergründig gut getarnt, tun sich beim genauen Hinsehen tiefe Abgründe im Herzen auf. Was muss sich hier für ein grenzenloser Hass in den Herzen der Frommen entwickelt haben, dass sie so blind gegen den Sohn Gottes vorgehen? Worin liegt nun die Falle in dieser Frage? Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Was ist die Falle? Sagt Jesus zum Beispiel, das vierte Gebot ist das Wichtigste. Wie könnten Sie darauf reagieren? Sie könnten sagen, Ehebrechen darf man. Jesu Lehre führt zum leichtfertigen Leben. Oder hätte Jesus geantwortet, das wichtigste Gebot ist, du sollst nicht töten. Aha, könnten Sie sagen. Das ist eine Lehre, die automatisch 99% aller Menschen zu Frommen machen. Da wird ja die ganze Welt gerettet. Und ganz schlimm, er sagt, das Kennzeichen des Judentums, auf das jeder so stolz ist, der Sabbat, wird als zweitrangig angesehen. Wir als Juden sind ja nichts Besonderes mehr. Das geht an die eigene Ehre. Jesus könnte als Verräter abgestempelt werden. Wie reagiert nun Jesus auf diese Frage, die so viel Hintergrund hat, die eine Falle darstellen soll? Jesus antwortete ihm, dem Pharisäer, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Haben Sie Jesus nun? Ist Jesus in die Falle getappt? Ist das eine Vereinfachung, in der das Wesentliche verloren geht und damit alles verfälscht wird? Ist es eine sogar totale Verwässerung? Ist das der Anfang einer Wischiwaschi-Religion? Wie die Frage ein Vorwort hat, so hat auch diese Antwort noch einen entscheidenden Nachtrag. Er legt fest, wie diese Aussage, die Jesus gemacht hat, einzuordnen ist. Und hier reagiert Jesus auf die Motivation der Fragesteller. Vers 40 heißt es, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In diesen beiden Geboten sind, wie die übergeordnete Beschreibung, des ganzen Gebot aller Gebote und der Propheten. Eine übergeordnete Beschreibung als Ziel. Jesus formuliert hier das Ziel für alle Gebote und Propheten. Und an diesem Ziel muss sich alles messen lassen. Sonst kommen wir dem Ziel nicht näher. Können wir begreifen, welche grundlegende Aussage Jesus hier macht? Jede Auslegung eines Bibeltexts hat sich an diesem Ziel zu messen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Unterstützt die Auslegung eines Bibeltextes, dass unsere Liebe zu Gott oder den Mitmenschen wächst, dann ist sie korrekt. Wenn sie dies nicht unterstützt, ist sie nicht korrekt. Wie geht's uns als eingefleischte Adventisten mit diesem Text? Hat hier Jesus in diesem Vers 40 über das Ziel hinausgeschossen? In dieser fundamentalen Aussage auf die Liebe zu Gott und die Mitmenschen macht Jesus dem Pharisäer auch zwei Punkte deutlich. Er sagt, euch ist etwas verloren gegangen. Er sagt zu diesem Pharisäer damit indirekt, er sagt, wie er das Verlorene auch wieder finden kann. Im Judentum ist etwas verloren gegangen. Und sie suchen durch konsequentes Befolgen der Gebote das Verlorene wiederzufinden. Jesus sagt indirekt, ihr sucht an der falschen Stelle. Ihr sucht nicht dort, wo ihr das Verlorene finden könnt, sondern dort, wo es leichter zu suchen ist. Dort, wo es hell ist, wo ihr glänzen könnt. Wo ihr mit euren selbstgemachten Geboten und Ordnungen, mit dem Verzehnten von Dill, Minze und Kümmel, mit Fasten Eindruck schinden könnt. Jesus sagt, ihr werdet das Verlorene nur dort finden, wo es dunkel und finster ist, in euren Herzen. Das Verlorene liegt im Dunkeln, regiert von Rechthaberei, Hass und solchen Fangfragen. In diesem Dunkeln müsst ihr suchen. Warum stellt ihr solche Fangfragen? In dieses Dunkel müsst ihr hineintasten. Das ist zwar anstrengend und unangenehm, aber dort findet sich der Schlüssel zu eurem Heil, zum ewigen Leben, zum Leben selbst. Der gefundene Schlüssel hat zwei Ergebnisse. Er verwandelt den Suchenden zum einen, der den Schlüssel gefunden hat, und weil der Schlüssel das Leben ist, wird derjenige ein Lebender. Wir wollen uns heute in der Predigt mit dem Finden beschäftigen. Das heißt, wie sieht das Leben aus, wenn ich den Schlüssel gefunden habe? Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich habe das Thema gewählt für die heutige Predigt: Leben heißt lieben lernen. Wer dies akzeptiert, hat den Schlüssel gefunden und kann ihn anwenden. Und ich möchte 5 Gedanken in diesem großen Thema, man ist ja nie zu Ende, aber 5 Gedanken herausarbeiten. Liebe lernt, mit dem Herzen zu schauen. Liebe lernen wir durch ganze Hingabe. Liebe lernt, auf Schubladen zu verzichten. Liebe lernt, Ungerechtigkeit auszuhalten. Und lieben lernt man nur durch Lieben. Kommen wir zu unserem ersten Gedanken. Liebe lernt, mit dem Herzen zu schauen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Lieben von ganzem Herzen ist der Schlüssel. Dort öffnet sich etwas, wie in dieser Schachtel. Man weiß, wo man hinschauen muss und hingreifen muss, dann kann man es öffnen. Wie sieht es drin aus? Solange die Schachtel zu ist, ist es drin verschlossen und dunkel. Und in Dunkelheit bin ich unsicher und in Dunkelheit kenne ich mich nicht aus. Gibt es in diesem Herz, das ist die Frage von Jesu, dunkle Bereiche, Dinge, die der Liebe Gottes verschlossen sind, wo Aggression, Hass und Neid Platz haben können? Oft ist etwas richtig eingewachsen. Da ist etwas so verwachsen, vielleicht mit einer Dornenhecke, mit irgendwie anderen Sträuchern, dass man gar nicht mehr sieht, dass da noch ein Raum ist. Dass da irgendwo noch etwas da ist. Oder ein Rumpelkeller, etwas so zugestellt, dass hinter einem Regal, hinter viel Müll, noch eine Tür ist, wo es noch einen Bereich gibt. So kann manches Herz auch aussehen, wo es dunkle Bereiche gibt, die man nicht kennt. Jesus weist darauf hin und sagt: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Da ist nichts ausgeschlossen, da sind alle Bereiche mit gemeint. In seiner Bergpredigt fängt er an, ein neues Gebot den Jüngern und den Zuhörern zu vermitteln. Und es heißt dort in Matthäus 5, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt: Du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt: Du Idiot, der wird dem obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, der ist es vor, ist das Feuer der Hölle sicher. Jesus lenkt den Blick auf das Innere, auf das teilweise stockfinstere Herz, dort, wo die bösen Gedanken herkommen, die sich immer wieder in einzelnen Worten zeigen, nicht unbedingt in Taten, sondern bereits die Worte sind die Dinge, die Jesus verurteilt. Wer zu einem anderen sagt: Du Idiot, du Narr, hat bereits ihn umgebracht. Es gibt einen Spruch, der heißt: Wenn du einen guten Menschen siehst, versuche seinem Beispiel zu folgen. Wenn du einen schlechten siehst, vergewissere dich, dass du nicht seine Fehler hast. Der Spruch ist ein Hinweis, wie wir denn aufmerksam werden können ob es in unserem Leben noch Bereiche gibt, in unserem Herzen, die wir nicht kennen, wo es noch dunkel ist. In diesem Spruch ist es eindeutig, über was ich mich aufrege, da ist etwas vorhanden in mir. Es gibt Dinge, über die man sich maßlos aufregen kann. Und man weiß nicht warum. Man kriegt sich nicht mehr ein. Ich weiß nicht, ob das euch so geht. Aber ich habe schon öfters mal festgestellt, da regt man sich auf. Man kann es gar nicht richtig sagen, warum. Ein paar Dinge schon, ja. Aber dass man sich so aufregt, wenn man sich aufregt, das passt irgendwo nicht mit der Sache zusammen. Was hat es damit zu tun? Ein sicheres Zeichen, da ist etwas noch im Argen. In mir schlummert noch etwas. Da ist etwas verdrängt, nicht bewusst, aber trotzdem vorhanden. Und plötzlich in Reaktionen der Lieblosigkeit, die mich vielleicht selbst überraschen, stelle ich fest, da ist irgendetwas. Ich kann mich x-mal entschuldigen, solange ich die Ursache nicht kenne und nicht behoben ist, kann sich das jederzeit wiederholen. Ich erinnere mich an meinen Mathelehrer. Es ist schon viele Jahre her auf dem Gymnasium. Was haben wir uns angefeindet? Ja? Ich konnte mich noch so zusammennehmen. Ich war damals auch schon getauft. Ich wollte es recht machen. Aber wir zwei sind aneinander hochgegangen. Der sagt Ullmann an die Tafel und ich habe gedacht, du reitest mir nicht rein. Und meistens ging und ich habe die Aufgabe erfüllt und habe mich gefreut, dass den Kampf habe ich wieder gewonnen. Ich habe ihn auf der anderen Seite wieder genervt. So ging das. 3 Jahre lang. Nach dem Abitur treffe ich ihn auf der Straße und sage, Ullmann, wie geht's? Der fällt mir schier um den Hals. Da denke ich, sag mal, weißt du nicht, dass wir uns nicht leiden können? Ja. Jahre später ist mir aufgefallen, warum konnten wir uns nicht leiden? Weil wir die gleichen Typen waren. Er hat sich in mir gesehen und ich habe meine Fehler in ihm gesehen. Und es war nicht bewusst und deswegen haben wir uns aneinander gerieben, 3 Jahre lang. Über das, was uns aufregt, erkennen wir, dass dort etwas noch im Argen ist. Es ist nicht einfach zu entdecken. Man kann sich dann auch x-mal entschuldigen. Wenn ich die Ursache nicht kenne für diese Lieblosigkeit, für diesen Hass, für den Neid, für diese Auseinandersetzung, kann das jederzeit wiederkommen. Es ist nicht einfach zu entdecken, auch nicht einfach immer zu heilen. Vielleicht ist da manchmal auch Hilfe notwendig. Wir hatten es heute Morgen in der Lektion in der Diakonie, in einem seelsorgerlichen Gespräch und wenn es ganz weit geht, eben auch in einem therapeutischen Gespräch. Zugang zum eigenen Herzen, meine Gefühle, mein Innerstes kennen, die Motivation meiner Handlungen an meinem Innersten arbeiten. Liebe lernt, mit dem Herzen zu schauen. Der Schlüssel dazu ist mein eigenes Herz, ein ganzes Herz, nichts Zerrissenes, ganz bewusst keine dunklen Stellen. Vielleicht nicht überall so hell wie hier, aber keine dunklen Stellen, wo ich mich gar nicht auskenne. Dann kann ich den anderen sehen. Jesus hat das Herz des Pharisäers gesehen. Er sieht die Verletzungen in dem endlosen Streit der Rechthaberei. Er sieht, dass sie ihn noch nicht nur mit Fragen fangen wollen, sondern bald auch mit Soldaten. Er sieht, dass sie ihn nicht nur mundtot machen wollen, sondern bald auch wirklich töten wollen. Weil er dieses verstockte oder stockfinstere Herz des Pharisäers sieht, kann er ganz einfach und kurz diese fundamentale Aussage machen. Sicherlich in einem ruhigen Ton zeigt Jesus dem Pharisäer den einzigen Schlüssel aus einer menschlich ausweglosen Situation. Er sagt dem Pharisäer, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe lernt, mit dem Herzen zu schauen. Ein Gedanke. Nicht vollständig, aber ein Gedanke. Liebe lernen wir durch ganze Hingabe, ist unser zweiter Gedanke. Ich beginne wieder mit der negativen Seite, dann wird manches transparenter. Heute ist das Ziel unserer Gesellschaft, so viel wie möglich Einfluss zu nehmen und gleichzeitig maximale Distanz zu haben. Nicht verantwortlich zu sein. Wenn irgendetwas schief geht, die Hände in Unschuld waschen und wissen, jawohl, die anderen sind schuld. Liebe ist genau das Gegenteil. Liebe heißt, Liebe lernen wir durch ganze Hingabe. In Lukas 7 lesen wir, es bat Jesus aber ein Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß am Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer sah, dass er, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine ganze Sünderin. Hier wird deutlich, der Pharisäer sieht nicht nur diese Frau, er sieht die Sünderin. Seine Schublade, den nächsten Gedanken. Aber Jesus sieht mit dem Herzen, sieht den Menschen und steht zu seiner Sichtweise und lässt sich auch nicht abbringen. Jesus antwortete und fragt und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es. Ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Eine war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Das Verhalten dieser Frau zeigt ganze Hingabe. Hingabe führt nicht immer zum Verständnis. Hingabe kann manchmal unlogisch und unvernünftig sein. Das, was die Frau gemacht hat mit dem Salböl, hätte man 100 Gründe haben können, wie man es besser machen kann. Aber das ist ein Zeichen von Hingabe. Wie ist diese Frau zu dieser Hingabe gekommen? Die Vergangenheit dieser Frau hat viele Schattenseiten gehabt. Aber das Entscheidende ist, es ist Vergangenheit. Sie hat erkannt, sie hat es bekannt und deshalb wurde ihr vergeben. Gottes Liebe im eigenen Leben zu erfahren, das verändert einen Menschen. Der Mensch wird eine andere Natur. Der Schlüssel zu dieser neuen Natur ist sein Herz. Aus dem dunklen Herzen wird ein liebensfähiges Herz. Oder bei manchen aus einem steinernen Herz wird ein fleischernes Herz. Wie sieht das in meinem Leben aus? Ist meine Vergangenheit geklärt und bereinigt? Habe ich durch Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Sündenvergebung Gottes Liebe in meinem Leben erfahren? Und weil er mich so liebt, gebe ich mich ihm ganz hin. Hingabe bedeutet immer auch authentisch sein. Nichts Gekünsteltes, keine Inszenierung, keine Show, sondern natürlich und authentisch. Wirklich Mensch sein dürfen ohne Fassade. Als Mensch werde ich in dieser Beziehung mit Gott wachsen und zunehmen an Erkenntnis und Reife und Verständnis gegenüber mir selbst und meinen Mitmenschen. Ich brauche zur Hingabe keinen Katalog. Diese Sünderin musste niemand sagen, was sie tun soll. Hingabe hat eigene Gesetzmäßigkeiten. Ganz im Gegenteil, ein Katalog kann die Hingabe schmälern, kann mir Verhaltensweisen aufdrücken, zu denen mir noch Verständnis und Reife fehlt. Und damit mir meine Authentizität und Natürlichkeit nimmt. Kataloge können auch meine Hingabe schmälern und Kinder Gottes zu halbherzigen Nachfolgern machen. Halb Katalog, halb Hingabe, halbherzig halt, unentschieden, lau, wie die Offenbarung sagt. Lieben lernt man nur durch ganze Hingabe. Liebe lernt auf Schubladen zu verzichten, ein dritter Gedanke. Wieder zuerst ein Gegenbeispiel zur Verdeutlichung. Wer große Mengen an Daten teilen oder Menschen managen muss, Der darf sich nicht mehr mit dem Einzelnen beschäftigen, sondern muss gucken, wie er die Masse organisiert und in den Griff hält. Da, um das zu bewerkstelligen, da führt man oft Klassifizierungssysteme ein. Man hat dann in einer Klasse alles beieinander, sicher im Griff, und man bekommt die Zeit dazu, um eben diese Masse so zu organisieren. Was in der Wirtschaft Klassifizierung heißt, nennen wir im Alltag Schubladen. Das Prinzip ist dasselbe. Beispiel, ein Schrank hat viele Schubladen und wer eine gute Ordnung hat, schaut gar nicht mehr rein, sondern macht blind in der Küche die Schublade auf, holt sein Messer, seinen Kochlöffel raus und wieder zu und es hat sich. Ich brauche mich mit dem Einzelnen gar nicht mehr beschäftigen. Wer Ordnung hat, wer seine Schubladen im Griff hat, kann dort sehr gut arbeiten. Das erleichtert das Leben und ist sehr hilfreich und segensreich. Aber was im Küchenalltag hilft und segensreich ist, ist im Umgang mit Menschen tödlich. So segensreich es in der Küche ist, so tödlich ist es im Umgang mit Menschen. Ich lese Galater 3, dort ein paar Verse. Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kinder Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Wenn ich Menschen in eine Schublade gesteckt habe, dann habe ich sie, ohne dass sie es merken, eingesperrt. Ich schaue gar nicht mehr diese Person an, sondern in Wirklichkeit schaue ich immer nur meine Schublade an. So hat dieser Pharisäer die Sünderin gesehen. Er hat nicht gesehen, was diese Frau zu Jesu Füßen gemacht hat, sondern er hat die Schublade gehabt, das ist eine große Sünderin, und damit war alles erledigt. Der andere hat gar keine Chance mehr. Es ist Hoffnungslosigkeit, letztendlich durch meine Oberflächlichkeit. Ich mache mir nicht mehr die Mühe, den Menschen selbst zu sehen. Ich schaue immer nur meine Schublade an, in den ich diese Person gesteckt habe. Schubladen kann man nicht lieben. Nur Menschen kann man lieben. Aber dazu muss ich mich erst mit Menschen beschäftigen. Ich muss den Menschen sehen. Und wenn ich den Menschen wirklich sehen kann, kann ich auch beginnen, ihn mit dem Herzen zu sehen. Wer den Einzelnen nicht mehr sieht, sondern die Schublade Liberaler, Konservativer, Friedensauer, Bogenhofener, Baden-Württemberger, Norddeutscher hat, so jemand kann keinen Bruder lieben. So jemand kann diese Menschen, diesen Bruder, diese Schwester nicht lieben. Wie kann ich Schubladen aufbrechen? Indem ich ganz bewusst den Menschen sehe und nicht nur sein Verhalten. Indem ich mir Gedanken mache, warum verhält sich der andere so, wie er sich verhält? Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, warum verhält sich der Mensch so, wie er sich verhält, kann ich Worte finden, um auf ihn zuzugehen. Worte, die ihn nicht verletzen, sondern in denen ich ihm menschliche Wertschätzung entgegenbringen kann. Paulus bringt hier einen noch sehr interessanten Aspekt dazu, in dem Text, den ich vorher gelesen habe. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Daraus schlussfolgert er, jetzt ist nicht mehr wichtig, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen sind. In Christus seid ihr alle eins. Anders ausgedrückt, Schubladendenken ist ein Zeichen von Gesetzlichkeit und fehlender Annahme durch Christus. Liebe lernt, auf Schubladen zu verzichten. Liebe lernt, Ungerechtigkeiten auszuhalten. Ein nächster Gedanke. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn möchte von zu Hause weg, hat genug. Der jüngere Sohn ist undankbar, letztendlich ungerecht. Aber der Vater lässt seinen Sohn schweren Herzens seinen eigenen Weg gehen, begleitet ihn mit Liebe und Hoffnung. Die Liebe des Vaters lässt seinen Sohn ziehen, schweren Herzens, aber ohne Belehrung und schon gar nicht mit Vorwürfen der Undankbarkeit. Er hält diese Situation aus. Durch die Liebe des Vaters ist er gedanklich oft bei seinem Sohn. Die Liebe des Vaters lässt ihn geduldig warten. Erst Jahre später wird dem Sohn die Liebe des Vaters bewusst, die beim Sohn zu einer inneren Veränderung führt und zur Folge hat, dass er nach Hause zurückkehrt. Der jüngere Sohn überwindet die Trennung in der Hoffnung, irgendwie wird sein Vater einen Platz für ihn finden, als Knecht oder was auch immer. Er überwindet die Trennung in der Hoffnung und im Vertrauen zu der Liebe seines Vaters, die er erfahren hat, aber mit der er in der Vergangenheit nichts anfangen konnte. Und der jüngere Sohn wird nicht enttäuscht. In Lukas 15 steht, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief ihm um den Hals und küsste ihn. So sehr hat sich der Vater gefreut und hat es ausgehalten über diese viele Jahre, um auf diesen Augenblick zu warten und diesen Augenblick zu genießen. Er wird sicherlich enttäuscht von seinem Bruder, der ihn sich nicht mitfreuen kann. In Lukas 15 heißt es, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht hineingehen in das Fest, das der Vater bereitet hat. Er hält es nicht aus, er wird zornig. Es fehlt ihm die Kraft, sich darauf einzulassen. Der Bruder fängt sofort an, eine Trennmauer aufzurichten und sagt, dein Sohn zu seinem Vater. Du identifizierst dich noch mit ihm und macht damit indirekt seinem Vater auch Vorwürfe. Das ist ja nicht zum Aushalten, was für einen Zauber du für diesen dahergelaufenen Sohn veranstaltest. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, der Vater sieht mit dem Herzen auch seinen älteren Sohn und überwindet die Trennung. Er geht auf ihn zu nach draußen und bittet, den älteren Sohn auch hereinzukommen. Keine Vorwürfe, eine freundliche Einladung. Er antwortet aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mich meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn, Trennung, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, Schublade, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der älteste Sohn zeigt seine Glanzseiten auf. Gebote noch nie übertreten, er kennt den Katalog sehr genau, weil er immer darauf achtet. Und dieser Gerechte macht nun auch noch dem Vater einen Vorwurf, du hast mir nie einen Bock gegeben, um freudig und fröhlich sein zu können. In dieser Auseinandersetzung möchte ich es gerne zuspitzen. Befolgen der Gebote statt Hingabe an seinen Vater. Ist das die Ursache für diese Hartherzigkeit des älteren Sohnes? Für den älteren Sohn gilt auch das Wort von Paulus, in Christus sind alle eins. Der Vater hält die Situation aus. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der Vater hält diese Ungewissheit aus. Ein Vater, der mit dem Herzen sieht seinen zurückgekommenen Sohn und er auch sieht seinen gerechten, aber zornigen Sohn. Der Vater versucht, das Trennen des ältesten Sohnes, hervorgerufen durch seine Schubladen, versucht durch wohlüberlegte Worte zu überbrücken. Der Vater hält auch die ungerechte Reaktion des ältesten Sohnes auf seine Gnade mit seinem jüngeren Sohn aus. Der Vater hält auch die Ungewissheit aus, wie diese Geschichte mit dem älteren Sohn ausgeht, weil Jesus diese Geschichte an dieser Stelle abbricht. Diese Geschichte von Jesus illustriert in diesem Vater, wie es aussieht, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist der Kern unseres Glaubens. Das ist der Schlüssel. Das ist der verlorene Schlüssel, den Jesus dem Pharisäer zeigt. Wie schafft man es, immer mehr diesem Vater in seiner unendlichen Liebe ähnlicher zu werden? Wir kommen zum fünften Gedanken. Liebe lernt man nur durch Lieben. Als du vorhin hier ein Klavierstück aufgeführt hast, da hätte man durchaus sagen können, hast du deine Noten in der Nähe?
Und das ist ein E und ein F und ein G und ein F. Und so geht es rauf und runter. Ich könnte euch jetzt, sagen wir vielleicht 10 Minuten, die ganzen Noten in Violinschlüssel zeigen. Und vielleicht nochmal 10 Minuten für den Bassschlüssel. Dann wisst ihr das ja, oder? Und dann setzt ihr euch hin und spielt. Ja? Ihr kennt ja alles, ich habe es euch erklärt. Oder braucht ihr 20 Minuten, reichen 10 Minuten nicht aus? Du übst Feste, ja, und es ist eben auch in der Liebe so, Liebe lernt man nur durch Lieben. Oder Augustinus sagt, Harfe spielen lernt man nur durch Harfe spielen. Lieben lernen wir nur durch Lieben. Nur das, was wir praktizieren, das lernen wir auch. Ich kann viele Vorträge über das Klavier halten, über die Noten. Solange ich nicht hinsitze und übe, passiert nichts. Und ich habe diese Woche den Spruch, ihr kennt es ja schon mittlerweile, diese Woche gibt es den Spruch und deswegen habe ich ein paar mehr drucken lassen, das kriegt jeder heute. Nur durch Harfe spielen lernt man Harfe spielen. Da ist ein Bild drauf von einer goldenen Harfe, das wir letztes Jahr in Urlaub auf Rügen entdeckt haben. Wer die Harfe so vergoldet und an dieser Stelle positioniert, der spielt eine Harfe. Also kriegt ihr nachher, dürft ihr alle mitnehmen. Aber nun zurück zu unserem letzten Gedanken. Was ist das Fitnessstudio, um Liebe zu üben? Wo trainieren wir denn Liebe? Wo kann ich denn Liebe üben, dass ich dort immer besser werde und immer stärker werde? Wir wissen ja, Liebe lernt man nur durch Lieben. Ich lese euch Johannes 13, Vers 35 vor. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran, sagt Jesus, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe ist nicht nur im persönlichen Glauben der tragende Faktor, sondern auch in der Gemeinde. Das ist die Aussage von diesem Text. Manche meinen, der Sabbat, da haben wir als Adventisten natürlich einen Vorteil. Und auf dieses Bild zu kommen, da können wir glänzen. Ja, über Bibeltexte, Diskussionen, Sabbat, Sonntag, da lernt man die Texte auswendig, die Argumentation, das kann uns keiner schlagen. Da können wir glänzen. Aber geht es darum, um zu glänzen? Gilt für uns nicht auch für das, was Jesus dem Pharisäer sagt? du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ihr das vertieft im Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt, die Liebe der Jünger Jesu untereinander ist das Erkennungsmerkmal seiner Jünger. Die Liebe unter seinen Jüngern ist das Erkennungsmerkmal, weil sie das Ergebnis ist, dass Gottes Liebe in der eigenen Erfahrung der Sündenvergebung erlebt wurde. Gemeinde ist damit letztendlich das Fitnessstudio für Liebe lernen. Ständiges Lernen, mir von meinen Brüdern und Schwestern vergeben zu lassen und auch selbst zu vergeben. Die kontinuierliche Erfahrung der Sündenvergebung führt zu einer ständig wachsenden Hingabe. Nicht nur ständiges Lernen, meinen Brüdern und meinen Schwestern zu vergeben, sondern auch Lernen, meinen Feinden. Das heißt, diejenigen zu vergeben, die ich als meine Feinde ansehe, die ich in der Schublade Feinde habe, auch zu lieben. In der Gemeinde lerne ich auch Verständnis für andere Meinungen zu finden. Weil ich meinen Bruder und meine Schwester besser verstehen lerne, durch Begegnung kann ich auch akzeptieren, dass sie eine andere Auffassung haben, als wie ich. Weil wir untereinander mit großer persönlicher Wertschätzung uns begegnen, aber es auch aushalten, wenn diese Wertschätzung nicht erwidert wird. Oder wenn nach wie vor Schubladen benutzt werden oder Mauern aufgerichtet werden. Dann ist Gemeinde das Fitnessstudio, um Liebe zu lernen und zu trainieren. Diese Liebe untereinander wird von anderen wahrgenommen werden. Diese Liebe der Kinder Gottes untereinander ist das unverwechselbare und unverfälschte Erkennungsmerkmal. Zum Schluss, ich bringe diese Predigt auf einen Punkt. Das Leben heißt lieben, lernen. Das ist der Schlüssel zum Leben. Liebe ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Und diese Liebe wird uns von Gott geschenkt. Heinz Erhardt hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben. Und auf der Marienhöhe in einer Klausur bei Bruder Heinz habe ich das auch mit aufgenommen. Damals abgeschrieben aus dem Buch, weil ich mir das Gedicht nicht auswendig lernen konnte. Bruder Heinz kam und sagt, was schreibst du denn da ab? Und dann sage ich, guck hinterher drauf, dann wirst du es verstehen. Er hat sich gefreut darüber. Es geht um folgendes Gedicht von Heinz Erhardt. Papst Paul war gestorben vor 400 Jahren und ist dann wie üblich gen Himmel gefahren. Und als er dort oben gut angekommen, da hat er den güldenen Schlüssel genommen. Es ist ja bekannt, dass früher und itzt jeder Papst einen Schlüssel zum Himmel besitzt. Doch siehe, der Schlüssel, der wollte nicht passen. Der Petrus hat ihn trotzdem eintreten lassen und sprach, sein Antlitz war Bart umrändert, der Luther hat nämlich das Schloss verändert. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei diesem Gedicht gleich wieder Schubladen zu bedienen. Halten wir es einfach aus. Aus Liebe zu unserem Herrn, der allein es beurteilt und er allein den Maßstab setzt. Aber eins muss man schon klarstellen. Nicht Luther hat das Schloss verändert, sondern Jesus hat das Schloss verändert. Jesus hat das Schloss verändert durch sein Leben und durch seinen Tod, durch sein Sterben und seine Auferstehung. Und in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Deswegen kann er das sagen, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Leben heißt lieben lernen. Ein ständiger Prozess. Jeden Tag ein bisschen mehr. Rewe-Spruch, jeden Tag ein bisschen besser. Selbst die Liebe erfahren und selbst anderen ein bisschen mehr Liebe geben können. Und wenn wir in schwierigen Situationen kommen, wo sehen wir es als eine Trainingseinheit an? Unsere Liebe zu stärken, in der Liebe zu wachsen. Und wenn die Trainingseinheit zu schwer ist, dass unsere Liebe noch nicht stark genug ist, um diese Situation zu ertragen, dass wir nicht die Liebe aufbringen, die in dieser Situation notwendig ist, dann mit Gott darüber zu reden und ihn zu bitten, unsere Lieblosigkeit zu vergeben. Und er vergibt uns gern. Und wir erfahren seine Liebe neu und werden gestärkt, dass wir zukünftig auch in der Liebe wachsen können. Ich möchte abschließen mit dem Vers, mit einigen Versen von Paulus 1. Korinther 13. Wenn ich mit Engeln und Menschen oder Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Bergen versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. So aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter uns. Amen.